Ja, das ist also nicht ein Thema jetzt wegen der Technik. Ihr müsst jetzt nicht denken, das mit dem Zweifel hat was mit der Technik zu tun heute. Wir dürfen noch zweifeln, ob es klappt, aber wir dürfen auch hoffen und beten, wenn ihr so zwischendurch mal die Hände faltet und betet, dass das noch funktioniert, dass wir während dem Abend mal auch schön miteinander singen können. Ich glaube, dass unser Gott auch sich mit Technik auskennt. Aber darum geht's heute nicht, sondern um diese einfache Formel. Was haltet ihr von dieser Formel? Glaube gleich Gewissheit minus Zweifel. Lass den Gedanken mal kurz sacken. Das ist schon komisch, der Gedanke. Kann man Glauben in eine mathematische Formel gießen? Glaube gleich Gewissheit minus Zweifel. Haltet ihr das für richtig? Oder ist das falsch? Ihr müsst das nicht laut rufen, sondern einfach nur mal überlegen. Und dann werde ich euch erzählen, was damit auf sich hat. Ist Glaube eine mathematische Formel? Wäre ja interessant, oder? Ist dein Glaube niemals größer als deine Gewissheit oder Heilsgewissheit minus deines Zweifels? Also wenn du zweifelst im Glauben, dann wird von deiner Gewissheit sozusagen etwas genommen und du bist nicht mit der vollen Gewissheit unterwegs. Dann ist dein Glaube also bruchstückhaft oder wie soll man das verstehen? Klingt doch irgendwie logisch, oder? Wir denken ganz schnell und gerne, dass wenn der Zweifel wächst, der Glaube schrumpft. Ist das richtig? Dass der Glaube schrumpft? Das hieße dann aber, jetzt müsst ihr meinen Gedankengang mal mitgehen, vielleicht habt ihr ähnliche Gedanken jetzt gehabt, das hieße dann aber, du musst den Zweifel möglichst klein halten, damit der Glaube möglichst groß bleibt, oder? Zweifel klein halten. Das klingt irgendwie, aber wann ist das denn dann so weit, dass mir die Gewissheit verloren geht und damit vielleicht auch der Glaube verloren geht, wenn das stimmt? Wenn dein Zweifel über 50% erreicht, ist es dann vorbei mit deinem Glauben, mit deiner Gewissheit? Was für ein Stress wäre das, oder? Dieser Gedanke, vielleicht nicht so ausformuliert, begegnet mir oft. Begegnet mir bei Christen, die eigentlich gehört haben von der hundertprozentigen Gnade Gottes durch Jesus Christus, von der Heilsgewissheit, die uns geschenkt ist, wenn wir mit Jesus ganze Sache machen. Und wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann haben wir die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir sind es auch. Und wir sind gerettet. Wie kommt so ein Gedanke wieder durch die Hintertür irgendwie in unser Christsein oft rein? Wieder die Angst vor Gott, nicht zu genügen, nicht bestehen zu können, weil du zweifelst? Ihr glaubt nicht, dass das Thema ist? Das ist Thema in Gesprächen. Das ist Thema mit Jungen genauso wie mit Alten. Ich erlebe oft, dass wir nicht mit unseren Zweifeln umgehen können. Und manchmal erlebe ich auch so ein Glaubensklima, auch in Gemeinden oder Gemeinschaften, wo Zweifel eigentlich nicht so wirklich erlaubt ist. So als müsste man den Zweifel an der Kirchentür abgeben, denn Zweifel gehört doch nicht zum Glauben. Ist das richtig? Erinnert sich noch jemand an das Bild von der Torte, das ich vor einiger Zeit mal gebraucht habe, um das deutlich zu machen? 100% Gnade. Das ist die Basis, auf der wir stehen. Das andere wäre ein Denken, wo diese Tortenstückchen, ihr kennt das aus grafischen Darstellungen von Prozentzahlen, wo dann die Tortenstückchen unterschiedlich groß sind. Da ist der Glaube und da ist mein Zweifel und dann ist das Tortenstückchen kleiner. Und wir tragen irgendwie etwas mehr oder weniger dazu bei, dass wir Glaubensgewissheit haben oder dass wir vor Gott als gerecht dastehen. Und was ist dann, wenn mein Tortenstückchen ganz klein ist und ich gar nicht viel leiste, nicht zu den Willensstarken gehöre, immer und immer wieder zweifle? Vor einiger Zeit habe ich euch dieses Bild geschildert als etwas, was fundamental ist für unsere Heilsgewissheit, für die Gewissheit, dass wir gerettet sind durch Jesus Christus und nur durch ihn allein. Wir beschäftigen uns im Moment mit dem Römerbrief, da geht es genau darum, 100% Gnade, das ist die Basis, auf der ich stehe. Und da gibt der willensstarke Detlef, nee, ich bin gar nicht so willensstark, ich bin eher schwierig, wenn es darum geht. Aber da gibt vielleicht der willensstarke, wen nehme ich denn jetzt mal, wen gucke ich mal an? Nein, ich mach's nicht. mach's nicht. Doch, Reinhard ist da. Reinhard, der ist willensstark, der kriegt 90% hin. Der verträgt das, wenn ich ihn mal so hier rausgreife. Und der Detlef, der kriegt vielleicht nur 40-50 hin. Das ist falsch, dieses Denken, und auch diese Formel ist falsch. 100% Gnade, 100% Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, wenn Christus unser Herr und Heiland ist. Auch wenn sich dieses Denken der Ergänzung hartnäckig hält, aber es ist falsch. Und am Ende dieser Predigt wird hoffentlich stehen, dass du zutiefst verstanden hast, dass deine Zweifel niemals etwas an der Gnade Gottes, die dir geschenkt ist, wegnehmen können. Du wirst entdecken, dass die Gnade Gottes immer noch größer ist als deine Zweifel, als deine Mängel im Glauben, als deine Mängel im Vertrauen. Gottes Gnade ist immer noch größer. Deine Zweifel oder halt deine Glaubensstärke machen nichts weg davon oder nichts dazu. Der größte Zweifler landet am Ende genauso im Himmel wie der ganz Willensstarke. Detlef wird da sein, Reinhard wird da sein und viele andere auch noch. Das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb der Titel heute der Predigt. Ihr seid gerade mit dem Mauszeiger wahrscheinlich in einem anderen Fenster, deshalb kann ich nicht weiterklicken. Dann müsst ihr das mal machen. Das ist der Trick. Man muss immer mit dem Mauszeiger in dem Präsentationsfenster sein. Jetzt geht's. Zweifeln erlaubt. Und ein Herz. Ich habe ein Herz dazu zeichnen lassen. Ein Herz, ein brennendes Herz. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Glaube hat damit zu tun, dass Gottes Herz, das Jesu Herz für uns brennt. Kein Leistungsbegriff. Gott tut alles dafür, dass sein Kind einmal ankommt bei ihm, dass du überhaupt erstmal sein Kind werden kannst. Und du bist es auch schon, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast. Und der Heilige Geist, der will dir in deinem Herzen Gewissheit schenken, dass du Gottes Kind bist, heißt es in Römer 8. Wir werden Römer 8 noch betrachten. Und du bist es auch. Das ist hundertprozentige Gewissheit. Und jetzt kommt der Alltag. Jetzt kommt der Alltag, es kommt die Not, es kommen die Glaubensanfechtungen. Ich habe selbst alte Prediger erlebt, die in ihrem hohen Alter plötzlich mit Anfechtungen zu kämpfen hatten, was ich nie erwartet hätte. Ich weiß auch nicht, wie es mir mal geht, wenn ich noch älter werde. Das war jetzt gut formuliert, ne? Ich habe oft erlebt, dass Menschen sich selbst verurteilen für die Zweifel, die sie plötzlich in ihrem Herzen entdecken. Und dann gibt es vielleicht kluge oder nicht so kluge Ratgeber, die dann sagen, du musst doch nur richtig glauben, genug glauben, stell dich doch nicht so an, glaube richtig, dann. Aber ich habe oft erlebt, dass das die Menschen eher verletzt hat, als dass das hilfreich wäre, sie aufzufordern. Das ist so ähnlich wie, freue dich, ja, du musst dich freuen. Du musst glauben, du musst vertrauen. Kann man das befehlen? Wenn das Gefühl vielleicht gerade ganz anders ist, ist das hilfreich? Besonders schlimm ist das, wenn ich erlebt habe, wie Menschen, die eine Depression haben, sowas gesagt wurden. Du musst doch richtig glauben. Wie kann ein Christ eine Depression haben? Ach, ich könnte euch erzählen, wie viele Christen Depressionen haben. Da sind Christen nicht vorgefeit. Und der Rat, richtig zu glauben, richtig zu vertrauen, hilft ihnen dann sehr, sehr wenig. Lässt sie vielleicht eher noch zusätzlich abstürzen, weil da ist wieder die Frage, glaube ich nicht richtig? Vertraue ich nicht richtig? Da wird gebetet für jemand, der krank ist und es tut sich nichts, keine Heilung. Die Menschen fragen sich schon selbst, ob sie richtig glauben oder warum Gott ihnen nicht hilft. Und dann kommen die klugen anderen Christen und sagen, ja, da ist doch bestimmt irgendwas nicht richtig. Der glaubt bestimmt nicht richtig, dass er nicht geheilt wird. So funktioniert Glaube nicht. So ist Gott nicht. Wir gucken uns jetzt eine Geschichte von Jesus, dem Auferstandenen, mit einem Jünger an. Ihr ahnt es schon, Thomas. Von Jüngern, die voller Angst sich hinter verschlossenen Türen versteckt hatten. Nachdem Maria schon gekommen war, ihnen erzählt hatte, das Grab war leer. Nachdem Petrus und noch ein Jünger dahin geflitzt waren, das Grab ist leer. Saßen sie da in ihrem Kämmerlein, verschlossene Tür, Angst vor den Pharisäern. Und dann kommt Jesus. Nur einer war nicht dabei, Thomas. Aber er kam ja noch. Und sie erzählten ihm davon, was sie gerade erlebt hatten. Bitte noch mal eins weiter, den Text. Ich lese uns aus Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Dann war eine lange Pause. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder verschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die Jünger erzählen von der Begegnung mit Jesus. Und Thomas zweifelt, ja. Und ich finde das so schön, er stellt Bedingungen. Wenn ich an dich, Jesus, als den Auferstandenen glauben soll, dann stelle ich Bedingungen, dann will ich dich sehen, dann will ich dich spüren, dann will ich dich erleben. Vorher will ich nicht glauben. Doch es dauert 8 Tage, bis Jesus ihnen wieder begegnet. Zum Glück ist Thomas jetzt dabei und Jesus, der wusste, was los ist bei Thomas, geht direkt auf ihn zu, direkt. Fordert ihn genau zu dem auf, was er gefordert hatte von Jesus. Was Thomas' Bedingung war, zu glauben. Kann man Gott, kann man Jesus Bedingungen stellen für den Glauben? Interessanter Gedanke. Und er fordert ihn auf, jetzt glaube. Und er drückt Thomas, und das drückt Thomas dann mit einem Bekenntnis aus. Ich glaube, es ist eins der größten Bekenntnisse, die wir in dieser Zeit schon mal von den Jüngern jemals gehört haben. Mein Herr und mein Gott. Ein größeres Bekenntnis können wir doch eigentlich nicht so Jesus ablegen. Mein Herr und mein Gott. Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Dann diese Seligpreisung von Jesus über die, die glauben, auch ohne Jesus zu sehen. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich möchte 3 kurze Gedanken mit euch betrachten. Ihr müsst mir wieder helfen. Der erste Gedanke ist, du darfst ehrlich sein. Egal, was für ein Verständnis von Glauben dir da und dort eine Falle stellt. Vielleicht sogar dieser letzte Satz, diese Seligpreisung, selig sind die glauben, ohne zu sehen. Und ich habe Zweifel. Aber Jesus hat doch gesagt, selig sind die glauben, ohne zu sehen. Und ich habe Zweifel. Es sind diese Gedanken, die uns Thomas oftmals und seine Zweifel negativ beurteilen lassen. Der ungläubige Thomas heißt es im Volksmund. Ne? Der ungläubige Thomas, das klingt schon irgendwie so. Aber haben wir irgendwas gemerkt, dass Jesus ihn verurteilt? Ist seine prinzipielle Aussage, dass die selig sind, die glauben ohne zu sehen, ist das ein Urteil über Thomas? Nein. Es ist nur die Zuspitzung dessen, was Glaube bedeuten kann. Dass wir vertrauen können, auch ohne diese sichere Gegenwart von Jesus, ohne die persönliche Begegnung mit ihm. Jesus urteilt nicht. Jesus gibt dem Thomas den Beweis, den er braucht für seinen Glauben. Nebenbei, die Jünger durften in dem Abschnitt davor auch die Wunden sehen und berühren. Darf man ganz ehrlich zu seinen Zweifeln stehen, sie aussprechen vor Gott, vor Jesus, auch vor anderen Menschen? Traust du dich das im Kontext deines Hauskreises, deiner Gemeinde, auch deine Zweifel auszusprechen, oder hast du Angst, man könnte deinen Glauben vielleicht in Frage stellen? Darf man das? Offensichtlich ja. Offensichtlich ja. Wenn Glaube eigentlich Beziehung ist, dann wäre alles andere oder ist alles andere für diese Beziehung tödlich. Mal ganz menschlich gesehen, wenn zwischen mir und einer anderen Person Zweifel einziehen, wenn beim Frank Zweifel einziehen, ob der Detlef es gut mit ihm meint oder nicht, Wenn er anfängt, sich zu überlegen, ja, der hat mich gar nicht mehr begrüßt und gar nicht mal was Nettes gesagt, mir noch nicht mal mehr gedankt für meine Arbeit und was auch alles in dem Kopf losgeht, und irgendwann fängt er an zu zweifeln und glaubt nicht mehr, dass ich es gut mit ihm meine. Wenn Zweifel in Beziehungen einziehen, gar nicht zu sprechen von der Ehe, dann ist er tot im Topf. Und das gilt auch für den Glauben. Das ist etwas ganz Menschliches. Wenn man nicht ehrlich ist, verselbstständigt sich das Misstrauen manchmal. Und am Ende geht Beziehung kaputt. Und ich glaube, auch zu Gott kann sie mal kaputt gehen. Warum sprechen wir nicht über unsere Zweifel mit Gott, frage ich mich. Warum sprechen wir manchmal auch als Christen untereinander nicht über unsere Zweifel? Ich erlebe das oft, der Herr sieht das Herz an. Er weiß doch eh, was für Zweifel in deinem Herzen vielleicht sind. Er weiß, was gerade los ist in deinem Herzen, weil du nicht verstehst, warum du so krank bist, weil du gar nicht gesund wirst oder was auch immer anderes Schlimmes passiert. Und ich glaube, dass Gott sich wie ein Vater, wie ein Freund freut, wenn da Zweifel sind, es ausspricht. Ich freue mich, wenn Menschen aussprechen, Detlef, ich verstehe dich nicht, ich zweifle gerade daran, dass du mich als Pastor lieb hast. Wenn meine Kinder es ausgesprochen haben, Papa, ich verstehe dich nicht. Nee, die haben das meistens krasser gesagt. Der Kleine hat mir zum Beispiel mal kräftig vors Schienbein getreten, als er Zweifel an der Liebe seines Papas hatte. Ich freue mich. Wir müssen über Zweifel sprechen, sowohl untereinander als Menschen als auch mit Gott. So können deine Zweifel zum Segen werden. Ausgesprochene Zweifel bieten die Chance, dass die Beziehung wieder heil wird, dass die Beziehung nicht kippt, dass daraus größerer Glaube, größeres Vertrauen entsteht, wie jemals zuvor. Ein zweiter kurzer Gedanke. Ah, habt ihr schon. Du bist nicht allein mit deinen Zweifeln. Das ist ganz wichtig, so schön zu wissen, dass man nicht allein mit seinen Zweifeln ist. So schön zu wissen, dieser Thomas, das war ein Zweifler und Jesus hat ihn deshalb nicht fertig gemacht. Diese Redewendung, du ungläubiger Thomas, für Skeptiker, die nicht glauben wollen, das ist unrecht und falsch, wenn das im Volksmund so dargestellt wird, als wäre so einer ein Versager. In Wirklichkeit ist das ein ehrlicher Thomas, sozusagen der Prototyp Mensch, der nicht blind vertraut, was andere sagen, sondern der nach der Wahrheit sucht. Es ist einer, der an der Kirchentür nicht den Verstand abgibt. Ja, ich weiß, das ist manchmal anstrengend. Ich finde das besonders mit unseren Jugendlichen und Teenagern anstrengend, wenn die das, was wir vielleicht im biblischen Unterricht so vollmundig verkünden, einfach nicht glauben wollen und ihre Fragen, ihre berechtigten Fragen haben. Und wehe den Mitarbeitern oder dem Pastor, die diese Fragen dann wegbügeln, so nach dem Motto, was ist denn das? Das kann doch nicht sein, dass da so ein junger Mensch an dem zweifelt, was ich ihm erzähle. Halten wir das auch als Gemeinde aus, wenn Menschen nicht einfach so das Glauben, was wir für entscheiden und für wahr halten? Wenn wir Menschen von heute erreichen wollen als Gemeinde, dann müssen wir lernen, das auszuhalten, dass sie Fragen an die Bibel, die haben Fragen an den Glauben. Für die ist das nicht so selbstverständlich wie für uns, was wir so alles für entscheidend halten. Und es ist wichtig, dass wir von Menschen nicht verlangen, an der Kirchentür den Verstand abzugeben. Das ist ein wichtiger Aspekt. Gemeinde muss ein Ort sein, wo man über seine Zweifel sprechen darf. Und es muss erlaubt sein, dass selbst ich als Pastor über meine Zweifel spreche, oder? Oder ziehe ich dann alle mit runter, weil doch wenigstens der Pastor muss es hinkriegen, nicht zu zweifeln. Gemeinde muss ein Ort sein, wo irgendwelche Floskeln, fromme Floskeln nicht als Antwort kommen, wenn jemand zweifelt. Das musst du nur glauben. Wie kannst du diese Frage stellen? Gerade im Umgang mit jungen Menschen ist das so wichtig. Und ich wünsche mir, dass es okay ist, in unserer Gemeinde Zweifel zu äußern, zu diskutieren. In unserem Bibelstarter-Hauskreis, ich sehe gerade einige, die dabei waren, da haben wir diskutiert. Ja, ich fand es manchmal anstrengend. Wieso glauben die nicht, was ich ihnen hier erzähle? Aber das müssen wir aushalten. Es ist okay, über deine Zweifel zu sprechen. Und überleg doch mal kurz, wie viele Leute gibt es in der Bibel, die uns Vorbilder im Zweifeln sind? Nicht nur Thomas, da ist ein Hiob. Lest es mal. Da ist ein David in den Psalmen, dieser große König. Da ist ein Mose, der zweifelt an seiner Berufung. Da ist Abraham und Sarah, haben wir neulich darüber gesprochen, bei der Römerbriefpredigt. Die zweifeln daran, dass Gott sein Versprechen hält, nehmen ihr Schicksal selber in die Hand. Da ist Elia, der sich versteckt und dann Ginsterbusch setzt und dann in der Höhle, gerade hat er Großes mit Gott erlebt und jetzt glaubt er gar nicht mehr, dass dieser Gott weiter Großes tun kann und er zweifelt. Und selbst Johannes der Täufer lässt seine Jünger zu Jesus gehen und drückt seinen Zweifel aus, indem er fragt, bist du der, der da kommen soll? Vielleicht hilft dir dieser Blick auf, und jetzt dürft ihr die nächste mehr anzeigen, dieser Blick auf andere. Du bist nicht allein und das Wichtige ist, Jesus lässt dich nicht allein mit deinen Zweifeln. Vielleicht hilft dir der Blick auf diese zweifelhaften Glaubensvorbilder. Mir hilft der Blick auf Abraham, der einerseits uns als Glaubensvorbild vorgestellt wird und auf der anderen Seite so ein Zweifler und so ein Drecksack auch ist. Und offensichtlich ist das nicht entscheidend, dass er vor Gott als gerecht dasteht, sondern dass er Gott vertraut, immer wieder zum Vertrauen zurückfindet. Und mir hilft das, mit anderen Christen unterwegs zu sein, die zu ihren Zweifeln stehen und vielleicht auch berichten, wie sie rausgefunden haben. Aber ich möchte es auch aushalten, wenn da jemand noch nicht rausgefunden hat. Und oft sitze ich da und habe dann so diesen Impuls, jetzt für Gott, für Jesus streiten zu müssen und die andere Person überzeugen zu müssen, dass die Zweifel auch falsch sind. Und ich habe lernen müssen, das auszuhalten und manchmal innerlich nur zu sagen, so Jesus, jetzt klär das mal, antworte mal auf die Fragen, die der da gerade hat. Ich muss auch nicht immer Jesus und Gott verteidigen, gerade wenn es ums Leid geht. Nächsten Sonntag, wenn wir eine Predigt haben, wieder so ein apologetisches Thema, also so ein Glaubensbegründungsthema. Warum lässt Gott das Leid zu? Da stehe ich oft da und verstehe Gott nicht. Und ich nehme mir auch nicht raus, es zu erklären, was ich selber nicht verstehe, was die Gefahr bietet, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Ein, zwei wichtige Sätze noch. Oh, es geht, super. Glauben bedeutet nicht, keine Fragen mehr zu haben. Glauben bedeutet, mit deinen Fragen zu Jesus zu gehen. Nicht nur, dass es andere gibt, die genauso zweifeln und du bist nicht allein mit deinen Zweifeln. Jesus, und ich könnte genauso einsetzen, Gott lässt dich niemals allein. Das ist meine feste Überzeugung. Auch wenn es vielleicht 8 Tage oder 8 Wochen oder 8 Monate dauert, bis dann die Klärung kommt und die Antwort kommt. Ich glaube, dass auch für unsere Zweifel gilt, wer sucht, der wird finden. Wer Gott anspricht und mit seinen Zweifeln zu ihm kommt, wird Antwort erhalten. Wann, weiß ich manchmal nicht. Aber ich glaube, dass Gott das aushält und darauf antwortet. Nein, ich glaube nicht nur, er hält das aus, er freut sich, weil das zeigt, wie wichtig das für die Beziehung zu ihm ist. Er möchte eine ungetrübte Beziehung. Er möchte, dass kein Blatt zwischen dich und ihn passt. Aber da, wo es nötig ist, hält er es auch aus, dass Zweifel ausgesprochen werden, weil er dann antworten kann, dir helfen kann. Gegebenenfalls kämpfst du mit ihm auch eine Runde wie Jakob am Jabok, diese Geschichte, wo Gott mit dem Jakob gekämpft hat. Ich finde sie wunderbar. Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben, sondern ein Teil des Weges zu einem tieferen Glauben. Wenn du in Zukunft wieder mal dazu neigst, dich wegen deiner Zweifel zu verurteilen und dich zu fragen, ob irgendwas mit deinem Glauben nicht stimmt, dann hoffe ich, du erinnerst dich an diese Aussagen. Tapp nicht in die Falle, die ich ganz zu Anfang mit dieser komischen mathematischen Formel aufgemacht habe. Glaub denen nicht, die dich verurteilen für deine Zweifel, für deine Fragen. Glaub denen nicht, die mit einfachen Antworten kommen. Glaub denen nicht, die sagen, du musst nur richtig glauben. Ja, Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Eigentlich gilt das ja bis heute für alle Menschen. Wir sehen Jesus nicht, oder? Doch, ich habe Situationen, aber ich habe es persönlich noch nie erlebt. Gerade mit den Flüchtlingen in der ersten Flüchtlingswelle habe ich Geschichten gehört, da habe ich nur gestaunt. Da haben wirklich Muslime, Menschen, die Christus noch nicht kannten, Begegnungen mit Jesus gehabt. Und er hat ihnen gesagt, was sie jetzt tun sollen. Und das fand ich so faszinierend. Ich will das nicht abstreiten, nur weil ich es nicht erlebt habe, dass jemand wirklich Jesus live wie die Jünger damals sehen kann. Und er sprach zu Leuten und zeigte ihnen etwas. Faszinierend, ich habe es noch nicht erlebt. Aber keine Ahnung, wie Jesus antwortet, wenn du mit deinen Fragen und Zweifeln zu ihm kommst. Nochmal, oder sieht man kaum, muss ich heller machen in Zukunft. Da ist die Wunde Jesu, die Hand Jesu und der Thomas darf reinfassen. Da ist die Hand Jesu für dich. Und auch wenn ich nicht glaube, dass jeder von uns es erleben wird, dass Jesus ihm so wirklich personal begegnet. Wir feiern heute Abend mal. Vor dem Sommer werden wir noch eine Taufe erleben. Wisst ihr eigentlich, dass uns da Jesus begegnet? Wenn wir das Abendmahl feiern, wir spüren was. Es ist nicht nur der Kopf, nicht nur der Verstand mehr angesprochen. Wenn du im Taufbecken stehst, du spürst etwas davon, wie das Wasser dich umströmt, wie du untergehst, wie du eigentlich bildlich stirbst, mit Christus stirbst und wie du reingewaschen wirst von aller Schuld und ein Bild dafür, wie du auferstehen wirst, frei von aller Schuld. Wenn du das Abendmahl gleich nimmst, vielleicht siehst du heute nicht Jesus hier vor dir, aber vielleicht spürst du, wenn du das Brot nimmst, dass dieser Jesus wirklich leibhaftig für dich gestorben ist. Dass sein Leib da am Kreuz hing. Ich glaube, auch wenn das vielleicht nicht so ist, dass Jesus dir jetzt die Hand entgegenstreckt und die Finger in seine Wundmale halten kannst, er kommt dir im Abendmahl und deshalb ist das so wichtig, Abendmahl zu feiern. Und ich freue mich über die aus unserer Gemeinde, die wenigen, die es gibt, die nicht mehr kommen können und die oft danach fragen, Detlef, kannst du auch zu Hause mir das Abendmahl reichen? Das Abendmahl ist ein Geschenk der Erfahrung, der leiblichen Erfahrung von Gottes Gnade, von Jesu Tat für dich und mich. Du kannst Jesus erleben. Er hat uns Dinge geschenkt, die über das Verstandesmäßige hinausgehen, ob das das Abendmahl ist oder ob das die Taufe in wenigen Wochen ist. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns begegnen willst. Danke, dass du offen bist für unsere Fragen, dass du offen bist für unsere Zweifel. Vater im Himmel, danke, dass deine Liebe und Gnade immer noch größer ist als unsere größten Zweifel. Wir können gar nicht anders als zu sagen, danke, dass du auch diese Zweifel aushältst. So lieb hast du uns. So sehr sehnst du dich danach, dass wir einmal bei dir ankommen. Du freust dich, wenn wir unsere Zweifel aussprechen. Und jetzt ist Zeit, vielleicht beim nächsten Lied, bevor wir Abendmahl feiern, unsere Zweifel auszusprechen und zu sagen, Jesus, da in meinem Herzen, ganz versteckt, ich konnte es noch nicht aussprechen, ich konnte es vielleicht noch nie aussprechen, aber da hadere ich noch mit dem, was du in meinem Leben getan oder nicht getan hast. Und ich zweifle an dir und deiner Liebe. Und ich bete, Jesus, dass wir es wagen, das auszusprechen. Dass wir erfahren, wie du die Dinge heil werden lässt. Und wie du uns heute in dem Mahl, das wir feiern, begegnest. Und ich freue mich darauf. Amen.